Vielen Dank. Am Anfang vielleicht erstmal, es ist eigentlich schon alles gesagt, Karl Valentin hat es mal gesagt, schon alles gesagt, aber nicht von allen, und ich werde jetzt auch noch was versuchen. Noch lauter. Gerade heute Vormittag in den zwei Papers, da gab es ganz viele Sachen, die mir hier auch sozusagen untergekommen sind in der Vorbereitung. Und also wenn es Redundanzen gibt, dann möchte ich das bitte Sie bitten, das zu entschuldigen. Ich fange jetzt an.
Ich versuche das mal rauszufinden.
Ich rede noch lauter. Also warum liest Kant, Heidegger Kant? Der Titel hat sich etwas vergrößert, nicht nur Innenansichten ab 1931, also die schwarzen Hefte, sondern auch Außenansichten ab 1930. Das hat sich als nötig erwiesen, weil in den schwarzen Heften die Argumentation ja, also was Kant betrifft und viele andere Sachen, eigentlich sehr lückenhaft ist und man besser versteht, was die schwarzen Hefte sind, wenn man sie zurückspiegelt in den größeren Kontext. Das haben die anderen meistens ja auch so getan in ihren Vorträgen. Man hätte es wissen können, so hört man und liest man seit dem Erscheinen der sogenannten schwarzen Hefte häufiger. Seitdem die Innenansichten aus der Denkwerkstatt Heideggers nun einsehbar sind, wissen wir es auch. Die biografischen Dokumente aus den Reden und Zeugnissen und aus diversen Briefen sowie die verstreuten Einlassungen mit dem Nationalsozialismus in einigen Vorlesungen, Seminaren und auch Stellungnahmen. Diese sind nicht bloß, in Anführungsstrichen, Ausdruck von Feigheit oder opportunistischer Anbiederung des privaten Menschen Heidegger und des öffentlich agierenden Hochschulfunktionärs und Rektors. Die Situation ist deutlich schlimmer. Klar ist nun, dass Chauvinismus, Rassismus und Antisemitismus in Heideggers Selbstverständnis zum Kernbestand seiner Überzeugungen als Philosoph und Denker gehören. Ein Großteil der giftigen Mixturen, die Heidegger nachvollziehbar ab 1931 im stillen Kämmerlein seiner Überlegungen und Anmerkungen mischt, bestehen gerade darin, Ressentiment und Hass philosophisch zu sublimieren. Heidegger führt den Nationalsozialismus in gewisser Weise in die Philosophie ein oder, was es nicht besser macht, wie Gervain Soussan dargestellt hat, die Philosophie in den Nationalsozialismus. Beides führt zu einer Verschmelzung von braunen Ideologemen mit Denkfiguren, durch welche Heidegger am stärksten in die Breite gewirkt hat. Metaphysikkritik als Kritik des rechnenden Denkens und als Technikkritik, welche durchaus zunächst den Schein einer Art kritischen Theorie mit anderen Mitteln erwecken konnten. In der Außenansicht vor dem Erscheinen der schwarzen Hefte sprach noch vieles dafür, darin eine andere Form der Dialektik der Aufklärung zu sehen, die zudem und anders als die marxistisch orientierte kritische Theorie Frankfurter Prägung der ersten Generation zumindest an der Oberfläche sogar weniger ideologieverdächtig erscheinen konnte, stellte Heidegger darin doch den technischen Fortschrittsgedanken auf eine Weise in Frage, die es erlaubte, auf die heraufdämmernde ökologische Krise mit philosophischen Mitteln kritisch zu reagieren. Auch damit ist es nun leider nichts mehr. Ähnlich der geschichtsteleologischen Annahmen des Marxismus, wonach das Reich der Freiheit und Gleichheit erst nach dem notwendigen Durchlauf der Gräuel des kapitalistischen Imperialismus und Kolonialismus anbrechen könne und der Versuch, humane Verhältnisse herzustellen, vor der Zeit also sinnlos sei, entwickelt Heidegger in den schwarzen Heften eine Eschatologie der unausweichlichen und totalen Selbstvernichtung abendländischer Zivilisation und Rationalität als notwendige Bedingung für einen anderen Anfang. Dass dies durch Weltkrieg, industrielle Menschenvernichtung und die Zerstörung der natürlichen wie auch kulturellen Lebensgrundlagen geschieht, nimmt Heidegger im Ergebnis relativ gelassen hin. Wer diesen nach dem liberal-rechtsstaatlichen Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten las, und ich gehöre zu diesen, fühlt sich inzwischen verraten. So muss man eingestehen, dass der dümmste der Heidegger-Kritiker, Emmanuel Faye, entschuldigen Sie, in einem Punkt recht hatte. Heideggers Ziel ist es tatsächlich, oder zumindest eine Spielart des Nationalsozialismus in die Philosophie einzuführen. Man irrt aber, wenn man annimmt, dass man Heidegger nun nicht mehr lesen sollte. Ganz im Gegenteil. Vielleicht bei keinem anderen Protagonisten der modernen Geistesgeschichte, sonst lassen sich, Carl Schmitt einmal beiseite, die Pathologien der Moderne, ja die der Philosophie, besser in den Blick nehmen als bei Heidegger. Wie Peter Gordon jüngst ausgeführt hat, zeigt sich bei Heidegger ein Scheitern, das seinen Ursprung im ideologischen Charakter einer paradigmatischen Selbstüberschätzung des Denkens hat. Sein fortwährendes Vertrauen, so bestimmt Gordon diese Pathologie, sein fortwährendes Vertrauen auf die Kraft des Denkens, oder vielleicht sollte man besser sagen, die Verführbarkeit der Philosophen zu glauben, alles, was es gibt, auch denken zu können. Heidegger zeigt eine Schwäche für dieses Vertrauen und das nicht nur in seiner gnostischen Verurteilung der gesamten Moderne als eines Reichs, das unter dem Bann der Technik, des Riesigen und einer weltjüdischen Verschwörung gefallen sei. Der Grundbegriff des Seins lässt genau den gleichen Ehrgeiz nach totaler Herrschaft erkennen. Dies ist ein Zeichen, wie Gordon weiter ausführt, dafür, dass Heidegger nicht weniger als Platon zu Beginn und Nietzsche am Ende im Bann der metaphysischen Tradition verblieb, die er selbst verurteilte. Weil dies meines Erachtens so ist, weil Heidegger glaubt, sich in den Nationalsozialismus einschreiben und diesen so seinsgeschichtlich steuern zu können, ist es zutreffend, wie gestern durch Gérard Bensoussan vorgeführt wurde, von einer Einführung der Philosophie in den Nationalsozialismus zu sprechen oder genauer der Einführung eines bestimmten Grundmusters der Philosophie in die spezifisch totalitäre Ausrichtung des Nationalsozialismus. Was Heidegger seinsgeschichtliches Denken an diesem anschlussfähig macht, ist eine ebenso totalitäre Grundtendenz des Seinsbegriffs, alles und jedes in die eine Perspektive der zudem mit eigenen Ressentiments kurzgeschlossene Seinsfrage zu bringen. Indem Heidegger sich derart in den Nationalsozialismus einschreibt, glaubt er, diesen philosophisch oder denkerisch zu legitimieren, und zwar dadurch, dass er ihm einen Sinn vorgibt, den jener, aus Heideggers Sicht zumindest, noch nicht begriffen hat, der aber sein eigenstes Wesen ausmachen soll. Ähnliche Figuren der totalitären Selbstermächtigung des Denkens finden sich in der Philosophie immer wieder. Alles ist Wille oder alles ist Geist, die sich vermeintlich selbst zum Ausdruck bringen, für die dann die Philosophen, hier respektive Nietzsche oder Hegel, lediglich Sprachrohr sein wollen. Alles für Heidegger nun soll so sein, wie es der Vordenker, der auf den Ruf des Seins hört, erdenkt, indem er der geschichtlichen Situation, Ressentiments inklusive, gehorcht. Man muss Gordon zustimmen, aus dem aggressiven und gewaltsamen Duktus der schwarzen Hefte spricht der Wunsch nach einer totalen Herrschaft, alles einem Seinsmonismus unterzuordnen, ein identifizierendes Vorgehen, das, ganz gleich ob biologistisch oder kryptoidealistisch kodiert, also Stichwort Geist und Nationalsozialismus, gut zum totalitären Charakterzug des Narzissmus und oder eben dem, was Heidegger den geistigen Nationalsozialismus nennt, passt. Hier treffen sich zwei und gerade deshalb sollte man Heidegger lesen, weil man an ihm studieren kann, was identifizierendes Denken in Reinform ist und welche Winkelzüge, Verstellungen und Strategien große Geister ersinnen, um selbst noch das idiotischste Ressentiment philosophisch in Stellung zu bringen, das heißt eben denkerisch zu legitimieren. Bei Heidegger erfolgt der Versuch der philosophischen Legitimation des Nationalsozialismus auf spezifisch philosophiegeschichtliche Weise. Wie keiner vor ihm hat Heidegger sein Denken in der Interpretation eminenter Texte der Philosophie entwickelt. Man muss also nach der Lektüre der schwarzen Hefte vermuten, dass die Interpretationen, durch welche Heidegger seine eigene Philosophie gewinnt, in einem gewissen, oder einige von diesen Interpretationen zumindest, in einem gewissen strategischen und zweckmäßigen Verhältnis zu dem steht, was Heidegger in den schwarzen Heften so unverblümt zur Sprache bringt. Noch mehr als bei anderen scheint es deshalb angebracht, auf Heidegger selbst die methodische Voraussetzung anzuwenden, die Ricoeur mit Blick auf Heidegger und einige andere die Methode der Hermeneutik des Verdachts genannt hat. Ich möchte dies im Folgenden tun, indem ich das Bild nachzeichne, das sich ergibt, wenn man die Innenansicht von Heideggers Auseinandersetzung mit der kantischen Philosophie in den schwarzen Heften mit der Außenansicht öffentlich vorgetragener oder publizierter Texte vergleicht. Nicht nur aus Gründen der sinnvollen Beschränkung scheint mir hier Heideggers Vorlesung aus dem Sommersemester von 1930 vom Wesen der menschlichen Freiheit, Einführung in die Philosophie, wegen einer Reihe von Gründen besonders interessant. Erstens hält Heidegger dieses Vorgehen, diese Vorlesung nur ein Jahr vor dem Beginn seiner Notate in schwarz folierte Bände. Zudem stellt die Vorlesung unter dem Titel des Angriffscharakters der Philosophie einen direkten Zusammenhang zum Destruktionsprogramm von seiner Zeit her, modifiziert dieses aber auch schon, was dieser Vorlesung eine gewisse Scharnierfunktion verleiht. Zweitens und vielleicht wichtiger interpretiert Heidegger in der Vorlesung Kants Moralphilosophie und damit die im deutschsprachigen Raum herausragende Gestalt der Aufklärung. Zwar ist auch Kants Werk nicht frei von rassistischen und antisemitischen Aussagen, doch, dies sei hier nur behauptet, während man Kants Rassismus in den tragenden Konzepten seiner praktischen Philosophie meines Erachtens nicht auf diese Weise wiederfindet, wie bei Heidegger, ist es nun leider bei Heidegger so, dass zumindest in seiner Selbstinterpretation tragende Begriffe wie Welt, Denken, Machenschaft oder Gestell oder auch Menschentum es anders ist. Nach der Lektüre der schwarzen Hefte fragt man sich, weshalb Kant, weshalb setzt sich Heidegger in den Jahren nach seiner Zeit gerade so intensiv mit Kant auseinander? Warum unterzieht er gerade dessen theoretische und praktische Philosophie einer so gründlichen Konfiguration unter dem Blickwinkel der eigenen Fragestellungen? Mag das noch aus dem Blickwinkel der Fragestellung, die Heidegger öffentlich bearbeitet, auf der Hand liegen, so machen die Innenansichten aus den schwarzen Heften eher ratlos. Dort, was man dort zu Kant liest, ist eben sehr abschätzig und man fragt sich, warum er das dann trotzdem in der Öffentlichkeit so tut. Drittens schließlich, und dies ist bereits ein Teil der Antwort, eignet sich Heideggers Kant-Interpretation darüber hinaus sehr gut dazu, um Heideggers Philosophie politische Bestrebungen in ihrer strategischen Stoßrichtung, nämlich sich selbst vom Neukantianismus wie auch der Phänologie ab und diese aus der Universität in gewisser Weise auszugrenzen, deutlich zu machen. Nach meinen noch hier groben Einschätzungen werde ich im Folgenden also das philosophische Kleingeld auf den Tisch legen müssen und in einem ersten Schritt einige von Heideggers Auslassungen über Kant, den Neukantianismus und Husserl in den schwarzen Heften zusammentragen. In einem zweiten Schritt wenden wir uns Heideggers Auslegung von Kants Moralphilosophie zu, welche die Analysen in den schwarzen Heften an Brillanz und Niveau natürlich weit übertreffen, die aber in ihrer Virtuosität nun nicht mehr verbergen können, wie ich glaube, dass es Heidegger um alles andere als um Kants Moralphilosophie zu tun ist. Schließlich möchte ich in dieser Auslegung von 1930, schließlich möchte ich in einem dritten Schritt den Versuch unternehmen, Heideggers Vorgehen in der genannten Vorlesung und den schwarzen Heften im Kontext von so etwas wie einer Typologie des radikalen Denkens zu platzieren, um Heideggers Seinsmonismus ein Stück weit in die Pathologie einzuordnen, die mir charakteristisch erscheint für eine spezifische Verführbarkeit des Philosophen. Also zu den Innenansichten. Bevor wir uns im zweiten Teil des Vortrags der Rekonstruktion von Heideggers argumentativen Destruktionsüberlegungen zuwenden, möchte ich vorab das Augenmerk auf die ziemlich kriegerische Rhetorik lenken, die man dort in der Vorlesung, zunächst noch von der Außensicht, 1930 findet. Heidegger setzt der Philosophie als einer Wissenschaft und als spekulative Erkenntnis, Zitat Kant, in Klammern, worin ganz und gar nichts von Angriff liegen kann und liegen sollte, offensiv die These vom Angriffscharakter der Philosophie entgegen. In § 13 der Vorlesung identifiziert Heidegger die Seinsfrage aus seiner Zeit mit diesem Kampfprogramm. Das war schon, da geht irgendwie nicht, egal, kann man auch so machen. Dort lesen wir, die Frage nach dem Wesen der menschlichen Freiheit ist eingebaut in die Leitfrage der Philosophie. Diese hat sich entfaltet zur Grundfrage seiner Zeit. Diese Grundfrage zeigt sich in ihrem Gehalt selbst, zeigt die in ihrem Gehalt selbst beschlossene Möglichkeit eines Angriffscharakters des Philosophierens. Dies gehört offensichtlich in das bekannte Destruktionsprogramm aus seiner Zeit, aber der Zungenschlag ist natürlich ein anderer geworden. Verschärft sozusagen. Heidegger bleibt in der Vorlesung sehr vage, wer oder was genau angegriffen werden soll. Aber es ist klar, dass er auch einen Angriff auf eine Abteilung des philosophischen Betriebs seiner Zeit führen möchte, der Heidegger zufolge unter dem Deckmantel einer kritischen Gesinnung und der Bescheidenheit nur mit dem Berechnen von Geschäftsspesen beschäftigt sei. Auch die Philosophie als Erkenntnis des Ganzen muss sich bescheiden und darauf verzichten, das Ganze mit einem Schlag zu fassen. Das Bekenntnis einer solchen Bescheidung und Bescheidenheit wirkt immer sympathisch. Mehr noch, viele nehmen es als Ausdruck einer sogenannten kritischen Gesinnung, die nur so viel fragt, als bewältigt werden kann. Und doch, diese eben geäußerte Bescheidenheit des Philosophierens ist nicht nur der Freibrief für die maßlose Oberflächlichkeit und die Willkür des gemeinen Verstandes, der das Philosophieren nicht anders nimmt als das Berechnen von Geschäftsspesen. So allgemein formuliert mag man im ersten Augenblick unwillkürlich zustimmen. Irgendwie kriegt ein Heidegger mit solchen Formulierungen. Natürlich, nichts ist der Philosophie schädlicher als ein Philosophiebetrieb, der die großen Fragen als unwissenschaftlich abtut, um stattdessen den Bestand archivarisch oder philologisch zu verwalten. Aber Heidegger wendet sich nicht nur dagegen, er identifiziert in deutlich antisemitischer Idiomatik diesen Betrieb, der vom Berechnen von Geschäftsspesen lebe, mit der Wissenschaftlichkeit der Philosophie selbst. Genau in diesem Punkt werden die schwarzen Hefte nun genauer. Heidegger wendet sich ganz besonders gegen eine spezifisch kantische Tradition, die sich für ihn durchaus auch zu Recht auf Kant selbst beruft. In einer Notiz, vermutlich vom Anfang 1932, können wir Heideggers Unbehagen konkreter nachvollziehen. Raum und Zeit, ein längst geläufiges Wortspiel, das nur noch ein neutrales Schema von Formen meint, dank Kant und der Wissenschaft. Aber Volk ohne Raum und seine Einzelsten ohne Zeit, was ist da Raum? Was ist da Zeit? Ursprung des, das ist jetzt hier etwas verrutscht in der, bei mir zu Hause sah es richtig aus, das ist ein ganz seltsames Zeichen, das Heidegger da einführt, nennen wir es mal Nü, das sieht aus wie ein N mit einem, also ein umgedrehtes N, das sieht man jetzt hier nicht so richtig gut, spiegelverkehrtes N mit einem Querstrich durch. Das kommt an zwei Stellen vor, er definiert es nicht. Aber es geht dann so weiter, ist das auch der Raum als die Zeit für ein Volk? Raum und Zeit nicht als das Nebeneinander, das es so gibt, sondern Ausbruch und Anbruch des Seins, das erstritten werden muss. Ich lese diese Notiz so, Raum und Zeit sind durch den Einfluss Kants und der Wissenschaften nur noch ein neutrales Schema. Sie sind nur noch verflachte Gegenstände oder Formen objektivierenden Denkens, Ausdruck der Generalherrschaft des Theoretischen, wie ein jüngerer Heidegger vielleicht gesagt hätte, gegen die sich Heidegger bekanntlich von früh wendet. Dem stellt er die Konzeption einer konkret und geschichtlich geprägten Zeit und Raumauffassung adversativ entgegen. Aber Volk ohne Raum und seine Einzelsten ohne Zeit. Volk ohne Raum ist ein Roman von Hans Grimm, erschienen 1926 und ein Klassiker der Blut- und Bodenliteratur. In einer groß angelegten Narration über vier lange Teile hinweg, die den Titel tragen Heimat und Enge, Fremder Raum und Irregang, Deutscher Raum und das Volk ohne Raum, buchstabiert der Roman die These aus, wonach das deutsche Volk nicht über ausreichend Lebensraum verfüge. Heidegger paralysiert nun die Raumfrage mit der Seinsfrage, so wie das deutsche Volk ohne Raum ist, vermeintlich ohne Raum sei, so ist das einzelne Dasein ohne Zeit. Volk ohne Raum und seine Einzelsten ohne Zeit. Die beiden daran anschließenden Fragen, was ist da Raum und was ist da Zeit, beantwortet Heidegger mit Ursprung des Nü, das N. Das Zeichen, das Heidegger verwendet, erinnert ein bisschen an eine Wolfsangel-Rune, aber das ist eine Spekulation. Einige spricht eher dafür, dass es eine Chiffre für den Zeitraum oder so etwas, was dann später bei Heidegger in den Beiträgen und kurz davor Zeitspielraum genannt wird, ist, also für eine anfängliche und ursprüngliche Eröffnung von Zeit und Raum, die noch nicht von der Generalherrschaft des Theoretischen formalistisch verflacht worden sein sollen. Daran schließt Heidegger die Frage an, ist das auch der Raum als die Zeit für ein Volk? Wie beim Zeitraum geht auch hier der Raum aus der Zeit hervor. Also diese Hierarchie findet man auch in diesem Zitat wieder. Das Grundsätzlichste ist die Zeit, daraus geht der Raum hervor. Und Heidegger fragt sich nun, ob das Ideologem Volk ohne Raum, ein gängiges Ideologem der 20er, 30er Jahre, etwas mit der Seinsfrage zu tun hat. Kurz, Heidegger probiert im stillen Kämmerlein herum, ob sich nicht Stege des Anfangs von Volk ohne Raum, also von diesem Roman, hinüber zur Metaphysik des Daseins, an der er zeitgleich in öffentlichen Vorlesungen arbeitet, finden lassen. Ob also in der Terminologie der schwarzen Hefte, Anfang der 1930er Jahre, so etwas wie ein geistiger Nationalsozialismus möglich ist. Die diversen Ausführungen Anführungszeichen, meinen genau dies, ob sich hinter der Homonymie von Begriffen, die im braunen Diskurs zirkulieren, nicht Verbindungen schlagen lassen zu dem, was diese eigentlich bedeuten. Ist der Raum, der aus der eigentlichen Zeit heraus gedacht wird, einer, der auch zu einem eigentlich gedachten Volk führen kann? Den nächsten Satz verstehe ich noch von seiner Zeit her affirmativ so, und zwar, ja, es gibt einen Übergang vom biologistischen Volksbegriff zu einem eigentlichen, wenn man Raum und Zeit nicht als das Nebeneinander, das es so gibt, sondern als Ausbruch und Anbruch des Seins, das erstritten werden muss, gedacht werden. Dann ist das der Zeitspielraum eines eigentlichen Volkes. Konsistent ist das Programm einer räumlichen Daseinsentfaltung für Heidegger dann, wenn man den Raum des Volkes von der Eigentlichkeit der Existenz her gründet. Dann ist der Raum nicht nur das bloße Nebeneinander unbezogener Elemente, partes extra partes, sondern der Raum eines Volkes, das eine eigentliche Vereinzelung des Daseins im Großen wiederholt. Wenn es anders gesagt sein Selbstsein ohne Rücksicht auf andere Völker oder das philosophische Mann einer Rationalität mit Universalitätsanspruch gegen diese eben entwirft. Wenn man die Stelle aus den schwarzen Heften mit dem Angriffscharakter der Seinsfrage zusammenbringt aus der Vorlesung, kann man Heidegger zusehen, wie er einerseits Kant und die Wissenschaften für eine spezifische schematische Verflachung von Raum und Zeit und Volk und so weiter verantwortlich macht. Andererseits wird auch deutlich, dass Heidegger seine Metaphysik des faktischen Daseins in den Kontext eines für ihn geschichtlich überzeugenden Alternativmodells verortet. Er glaubt, dass es die Aufgabe des Denkens ist, diese Gründung eines völkischen Raumes philosophisch mit vorzubereiten. Der Kontext, in dem die Notiz steht, ist voll von Überlegungen, wie man die Philosophie zu einer Form der Erziehung jenseits des Wissenschaftsbetriebs umgestalten könnte. Diesen Wissenschaftsbetrieb beschreibt Heidegger einige Zeilen vor der untersuchten Notiz zu Volk und Raum folgendermaßen. Wissenschaft nur noch eine Akrobatik von Methoden, die Biederkeit des Weiterbetreibens, gelehrter Beschäftigung und der besser wissende Dünkel des Weitergebens und Anbietens. Dem stellt Heidegger entgegen, Wissenschaft wie Leidenschaft und Führerschaft. Wir haben über diese Führerschaft schon mehrfach gesprochen. Hier ist sie wieder. Ich deute dies folgendermaßen. Wer in der Seinsfrage aufs Ganze und an die Wurzel geht, der muss die wesentliche Vereinzelung des Daseins nicht nur zeitlich, sondern auch räumlich denken, und das heißt für Heidegger hier völkisch. So wie sich das einzelne Dasein seine eigentliche und konkrete Zeit erringen muss, so muss das deutsche Volk sich seinen eigentlichen Raum in der Geschichte erstreiten. Fichte lässt grüßen. Es gibt in den Reden zur deutschen Nation diese Überlegung, dass jedes Volk seinen Zeitpunkt in der Geschichte hat und das deutsche Volk sozusagen wörtlich die Ernte der ganzen Geschichte sei. Einen seinsgeschichtlichen Platz an der Sonne gewissermaßen. Geopolitik als aggressive Expansionspolitik und Daseinsanalytik als Angriff auf die wissenschaftliche Philosophie kantischer Prägung lassen sich offenbar für Heidegger kurzschließen, nicht nur im experimentellen Giftschrank der schwarzen Hefte. Vieles spricht dafür, dass der sogenannte Angriffscharakter der Seinsfrage von 1930 bereits im Schatten des geistigen Nationalsozialismus steht, von dem Heidegger wenig später schreibt. Denn auch und bereits die Kant-Vorlesung von 1930 formuliert eine Kriegserklärung an die wissenschaftliche Philosophie, die, wie Heidegger unmissverständlich hingeworfen hatte, ja nur mit Spesen rechne. In diesem Kontext gehört auch die kurze Zwischenüberlegung, wie sie Heidegger immer wieder in den Gang der Vorlesungen einflicht. Trotz diesem fast technischen Fortgang der wissenschaftlichen Forschung, trotz dieser blühenden Industrie, die heute als Wissenschaft darstellt, sind die Wissenschaften der Natur und der Geschichte heute innerlich so fragwürdig geworden wie noch nie. Das Missverhältnis zwischen täglich herausgebrachten Resultaten und der Unsicherheit und Dunkelheit der fundamentalen und einfachen Begriffe und Fragen ist noch nie so groß gewesen. Noch nie ist für den, der sehen kann, so deutlich geworden wie heute, dass Geistiges gleichzeitig in sich verworren und seiner selbst ohnmächtig und wurzellos werden und doch mit sich überstürzenden Ergebnissen die Welt in Atem und mit ständigen flüchtigen Überraschungen in einer Bewunderung halten kann. Ich weiß nicht, wie viele die Situation heute wirklich begreifen und die Zeichen verstehen. Während Heidegger hier, wie häufig in der Vorlesung, in den Vorlesungen aus dieser Zeit, vage bleibt, Wen oder was oder welche Zeichen er genau mit diesen Ausführungen meint, so ist spätestens mit der Innenansicht der schwarzen Hefte klar, dass Heidegger damit auch den Neukantianismus und die transzendentale Philosophie Husserls angreift, die 1930 ja noch zu den stärksten Strömungen der akademisch etablierten Philosophie zählen. So liest man aus einer Überlegung von 1939, rund ein Jahr nach dem Abschluss der Beiträge zur Philosophie, die zeitweilige Machtsteigerung des Judentums aber hat darin ihren Grund, dass die Metaphysik des Abendlandes zumal in ihrer neuzeitlichen Entfaltung die Ansatzstelle bot für das sich breitmachen einer sonst leeren Rationalität und Rechenfähigkeit, die sich auf solchem Wege eine Unterkunft im Geist verschaffte, ohne die verborgenen Entscheidungsbezirke von sich aus je fassen zu können. Je ursprünglicher und anfänglicher die künftigen Entscheidungen und Fragen werden, umso unzugänglicher bleiben sie dieser Rasse. So ist Husserls Schritt zur phänologischen Betrachtung und Absetzung gegen die psychologische Erklärung und historische Verrechnung von Meinungen von bleibender Wichtigkeit, und dennoch reicht sie nirgends in die Bezirke wesentlicher Entscheidungen, setzt vielmehr die historische Überlieferung der Philosophie überall voraus. Die notwendige Folge zeigt sich alsbald im Einschwenken in die neukantische Transzendentalphilosophie, das schließlich einen Fortgang zum Hegelianismus im formalen Sinne unvermeidlich macht. Mein Angriff gegen Husserl ist nicht gegen ihn allein gerichtet und überhaupt unwesentlich. Der Angriff geht gegen das Versäumnis der Seinsfrage, das heißt gegen das Wesen der Metaphysik als solche, auf deren Grund die Machenschaft des Seins und die Geschichte zu bestimmen vermag. Der Angriff gründet einen geschichtlichen Augenblick der höchsten Entscheidung zwischen dem Vorrang des Seins und der Gründung der Wahrheit des Seins. Dieser Angriff nicht nur rhetorisch operiert und auf die philosophische Destruktion bestimmter Konzepte zielt, sondern für Heidegger auch ganz real stattfindet, machte bereits ein Gutachten von 1933 deutlich, in dem Heidegger den Neukantianer Richard Hönigswalds, Bernsusson hatte darauf hingewiesen, folgendermaßen charakterisiert. Ich gebe Ihnen mal das ganze Zitat, dass man sozusagen wir sammeln ja gerade Indizien zusammen, dass man so ein Gespür für diese Stoßrichtung des Angriffs bekommt. Hönigswald kommt aus der Schule des Neukantianismus, der eine Philosophie vertreten hat, die dem Liberalismus auf den Leib zugeschnitten ist. Das Wesen des Menschen wurde da aufgelöst in ein freischwebendes Bewusstsein überhaupt und dieses schließlich verdünnt zu einer allgemein logischen Weltvernunft. Auf diesem Weg wurde unter scheinbar streng wissenschaftlicher, philosophischer Begründung der Blick abgelenkt vom Menschen in seiner geschichtlichen Verwurzelung und in seiner volkhaften Überlieferung seiner Herkunft aus Boden und Blut. Es kommt aber hinzu, dass nun gerade Hönigswalds die Gedanken des Neukantianismus mit einem besonders gefährlichen Scharfsinn einer leerlaufenden Dialektik verficht. Die Gefahr besteht vor allem darin, dass dieses Treiben den Eindruck höchster Sachlichkeit und strenger Wissenschaft erweckt und bereits viele junge Menschen getäuscht und irregeführt hat. Ich muss auch heute noch die Berufung dieses Mannes an die Universität München als ein Skandal bezeichnen. Das diffamierende Gutachten kostete Hönigswalds, der wenig später in den USA emigrierte, die Professur. Heidegger lässt darüber hinaus auch keinen Zweifel daran, dass seine philosophischen und realen Angriffe gegen Repräsentanten einer an Kant orientierten Transzendentalphilosophie auch einen genuin denkerischen Grund haben, wie in einer Überlegung von ca. 1932 deutlich wird. Durch die Entmächtigung des Anfangs, lesen wir da, und die fortschreitende Säkularisierung rückt alles, erst recht durch Kant, immer mehr dem Ende zu. Insbesondere durch Kant komme es zur völligen Ablösung vom Anfang, wie es da auch heißt. Vor diesem Hintergrund darf man Heidegger 1935, 36 gehaltene Vorlesung Grundfragen der Metaphysik, die später unter dem Titel Die Frage nach dem Ding publiziert wurde, als das Narrativ einer solchen Ablösung vom Anfang verstehen. Hier entwickelt Heidegger die Großgeschichte von der Inkubationszeit des rechnenden Denkens, wie es bei Platon, Aristoteles begonnen haben soll, über den neuzeitlichen Ausbruch bei Descartes, Newton, Leibniz und Galileo, hin zu einer abschließenden Vollendung in der vermeintlich kantischen Vergegenständlichung der Welt. So wie dann auch im Satz vom Grund von 1950 wiederholt wird, dass bei Kant der Begriff des Gegenständlichen in seine Vollendung findet. Doch auch die schwarzen Hefte geben eine Antwort, warum Kant für Heidegger von herausragender Bedeutung ist. In einer längeren Überlegung von 38, 39, die dreimal fragt, wozu Kant, also nicht wozu Dichter in dürftiger Zeit, sondern wozu Kant, wozu noch Kant, als ein noch unbeschrittener Weg, um die Besinnung auf den abendländischen Menschen im rechten Tiefgang zu halten, denn erst durch Kant ist die längst noch nicht erschöpfte Möglichkeit bereitgestellt, das Begreifen der Subjektivität des Subjekts von gröberen Verirrungen der psychologischen und biologischen Auslegung fernzuhalten. Das heißt, die Anthropologie in eine metaphysische Ebene zurückzuverlegen, auf der die Auseinandersetzung mit ihr erst schwer und somit ein Kampf wird. Dieser aber muss kommen, weil nur der Kampf die Form ist, in der wir in unserem Wesen finden und weil dieser Kampf ein Kampf der Besinnung sein muss. Warum also Kant? Weil er ein Anstoß ist in unserer Geschichte. Dass dieser rechte Tiefgang in der Besinnung auf den abendländischen Menschen und der Anstoß in unserer Geschichte durch Kant sich als Kampf gegen das Zeitalter der Aufklärung oder die Geistesfigur der Aufklärung, genauer den Kerngedanken aus Kants praktischer Philosophie artikuliert, stellt eine Überlegung von ca. 1941 klar heraus. Pflicht. Als sich binden die Notwendigkeit einer Grundhaltung für jegliches Verhalten ist nur, wo Freiheit erreicht ist. Freiheit entspringt aus der Freiwilligkeit, die sich loswirft in eine anfängliche Gründung des Wesens eines Menschentums. Diese Gründung ist ein Wissen des Abgrundes. Überall, wo noch ein Sich-Hängen an Gemeinschaft, wo eine Rettung in Gläubigkeit, wo Berufung auf Lehren, wo Inanspruchnahme von Gesetzen besteht, können bzw. Verpflichtungen erwachsen, aber niemals ursprüngliche Pflicht. Kant ist in diesen Bezirk eingedrungen. Dass er dabei gleichwohl vom Vernunftgesetz spricht, weist einmal in das Zeitalter der Aufklärung, zeigt aber, sobald Vernunft hinreichend wesentlich metaphysisch gedacht ist, in einen wesentlicheren Bezirk, den Kant nicht betreten konnte, weil ihm die Geschichtlichkeit der Vernunft verborgen bleiben musste. Freiheit, die zuvor die Freiheit zum Grunde will, ist das Zeichen der Anfänglichkeit eines Menschentums. Heidegger begründet also die zentrale Stellung des Vernunftgesetzes, des kategorischen Imperativs in Kants kritischer Philosophie mit der Betriebsblindheit des Aufklärers, dem die Geschichtlichkeit der Vernunft verborgen bleiben musste. Ursprüngliche Pflicht ist für Heidegger, so verstehe ich ihn hier, Freiwilligkeit ohne Vernunftgesetz. Kant hätte dies wahrscheinlich Willkür genannt, aber die Norm ist hier die Geschichte. Das, was Kant anscheinend verborgen geblieben sein soll. Wie sich Heidegger dies vorstellt, wie genau die Freiwilligkeit die Freiheit zum Grunde will, scheinbar mit Kant tatsächlich, aber an diesem vorbei, hatte Heidegger bereits in seiner Vorlesung von 1930 vom Wesen der menschlichen Freiheit eine Einleitung in die Philosophie, Klammern des Angriffs, erläutert. Wenden wir uns also der argumentativen Außenansicht zu. Folgende These möchte ich nun bei der Rekonstruktion von Heideggers Kant-Lektüre von 1930 zum Leitfaden nehmen. Heidegger zielt konsequent darauf, den sittlichen Kern der kantischen Freiheitsphilosophie zu destruieren, um die frei geräumte Leerstelle oder Lichtung geschichtlich zu füllen. Heidegger naturalisiert die Freiheit sozusagen geschichtlich. Es war viel über Geschichte die Rede, ich glaube, das ist wirklich der zentrale Punkt, auf den ich jetzt weiter eingehen möchte, nämlich weil die Geschichte für Heidegger durch ihre Akteure gestiftet wird, zumindest von einigen wenigen, vor allem voran durch den denkerischen Entwurf, aber auch die staatsgründende Tat, wie man im Kunstwerkaufsatz liest, entpuppt sich Heideggers Primat des Geschichtlichen zugleich als ein spezifisch idealistischer Reduktionismus. Alles ist geschichtlich bei Heidegger und deshalb durch Freiheit bestimmt. Bevor wir uns im dritten Teil des Vortrags einer bereits von Kant selbst diagnostizierten Pathologie eines auf diese Weise überbolischen Denkens zuwenden, wenden wir uns nun Heideggers Aneignung der kantischen Freiheitsphilosophie auf der Schwelle zu einer rückhaltlosen Selbstermächtigung des Denkens zu, wie sie dann später auch in der Rektoratsrede und in den schwarzen Heften und an vielen anderen Stellen deutlich wird. Dafür reißt Heidegger die Differenz von Natur und Freiheit konsequent ein. Die gesamte Vorlesung ist eigentlich darauf angelegt, einerseits Kants Begriff der kosmologischen Freiheit, die sich nur auf Natur bezieht, andererseits auf den praktischen Begriff der Freiheit zu übertragen, was sich hier erst nicht im Einzelnen entfalten kann, aber was teilweise hoffentlich deutlich wird. Folgendes Zitat aus der Vorlesung bietet einen guten Einstieg. Sein das aber kann sich von ihm selbst nur zeigen und gar als Gegenstand nur entgegenstehen, wenn das Erscheinen von Seiendem und somit in erster Linie das, was dergleichen Erscheinung im Grunde ermöglicht, das Seinsverständnis, wenn dieses in sich den Charakter des Gegenstehenlassens von etwas hat. Gegenstehenlassen von etwas als Gegebenes, grundsätzlich Offenbarkeit von Seinem in der Verbindlichkeit eines So- und Das-Seins, wird nur da möglich, wo das Verhalten zu Seinem als solchem den Grundzug hat, dass es dem, was möglicherweise, ob in theoretischer oder praktischer Erkenntnis oder sonst wie offenbar wird, im Vorhinein Verbindlichkeit zugesteht. Vorgängiges Zugestehen von Verbindlichkeit aber ist ursprüngliches Sich-Binden, Bindung als für sich verbindlich sein lassen, das heißt kantisch, sich ein Gesetz geben. Begegnen lassen von Seiendem, Verhalten zu Seiendem in jeder Weise der Offenbarkeit ist nur möglich, wo Freiheit ist. Freiheit ist die Bedingung der Möglichkeit der Offenbarkeit des Seins von Seiendem, des Seinsverständnisses. Was Heidegger hier beschreibt, kann mit Einschränkung als die Bedingung der Möglichkeit theoretischer Erkenntnis sowie der spezifischen Freiheit der als Spontanität epistemischer Begriffe verstanden werden, nicht aber von praktischer Erkenntnis und der spezifischen Form der Freiheit, die diese ermöglicht, wie Heidegger indes vorgibt. Er sagt genauso gut, theoretische Erkenntnis wie praktische Erkenntnis funktioniert nach diesem Modell, das ich hier vorschreibe. Denn theoretische Erkenntnis, der Unterschied liegt eigentlich, den muss man klar markieren, denn theoretische Erkenntnis zielt auf deskriptive Normativität dessen, was der Fall ist, in Heideggers Worten eben das Gegenstehenlassen von etwas als Gegebenes, grundsätzlich Offenbarkeit von Seinem in der Verbindlichkeit seines So- und Das-Seins. Während aber praktische Erkenntnis preskriptiv vorgibt, was der Fall sein soll oder geschehen soll, ohne ontologische Gewähr, dass dies tatsächlich so ist oder bei aller Anstrengung eins so sein wird. Praktische Vernunft, die Unterscheidung, die Heidegger verwischt, die ich jetzt gerade wieder eintragen möchte, praktische Vernunft, sofern sie sittliche Ansprüche formuliert, hat nicht den Grundzug eines Verhaltens zum Seienden als solchen, dem sie im Vorhinein Verbindlichkeit zugesteht. Der kategorische Imperativ ist kein Seiendes als solches. Was Heidegger beschreibt, ist die Aufgabe theoretischer Vernunft, wie gesagt, und zwar mit den ihr verfügbaren Mitteln, wie dem Begriff der Kausalität und anderen, möglichst präzise und offen für das zu sein, was sich in der Erfahrung, dem Zusammenhang des Seienden als solchen zu erkennen gibt. Damit aber schaltet Heidegger jenen Begriff der Freiheit aus, der an sittliche Normativität rückgebunden bleibt und macht im selben Zug den Begriff der theoretischen Freiheit, der auf die Gegebenheit von Seiendem angewiesen ist, zum Modell von Freiheit überhaupt. Mit der Verschleifung von theoretischer und praktischer Perspektive macht Heidegger, kantisch gedacht, praktische Vernunft von Erfahrung abhängig. Denn theoretische Freiheit ist die Spontanität der Begriffe möglicher Erfahrung, wie Kant immer wieder einschärft, und hat nur Sinn und Bedeutung in Bezug auf Erfahrung. Man ersetze nun Erfahrung durch Geschichte und denke sich dabei, dass diese von herausragenden Denkern bestimmt wird, und schon ist man bei Heideggers Konzeption von Naturkausalität angekommen. Kausalität gründet in Freiheit. Das Problem der Kausalität ist ein Problem der Freiheit und nicht umgekehrt. Und 100 Seiten vorher hieß es da auch schon in der Vorlesung, Freiheit ist nichts als die absolut gedachte Naturkausalität. Und das zielt natürlich auf die kosmologische Freiheit, die für ihn das Modell von Freiheit überhaupt wird. Wie im vorigen Zitat bereits anklang, kommt das Begegnenlassen von Seiendem als Gegenstehenlassen sowie naturkausale Verbindlichkeit durch ein frei gewähltes Seinsverständnis in die Welt. Der Dualismus von Natur und Freiheit, der Umstand, dass die Welt vergegenständigt werden kann, beruht für Heidegger sozusagen auf einem selbstverschuldeten, gegenstandsfixierten Seinsverständnis, ist in anderen Worten eine geschichtliche Formation oder man kann auch sagen eine kontingente Konstruktion. Dem entspricht passgenau der Willensbegriff, den Heidegger Kants praktischer Philosophie dann unterstellt. Eine Konzeption, die er eben als Spielart der kosmologischen Freiheit unter der Hand entfaltet. Mit Bezug auf unser Handeln und faktisches Sein aber stellen wir uns durch dieses in gewisser Weise selbst her. Wir verschaffen uns selbst. Dies stimmt nun für Kants erste, meines Erachtens missglückte Auflösung der dritten Antinomie in der ersten Kritik, die über den Begriff einer kosmologischen Freiheit operiert, diese sozusagen in jedes Einzelsubjekt zurückverlegt. In einer dogmatisch-theologischen Argumentationslinie, ich sie nennen möchte, versucht Kant hier den empirischen Charakter, also Natur aus einer vorzeitlichen, also die eigene Natur, aus einer vorzeitlichen und vorräumlichen Wahl eines intelligiblen Charakters, Freiheit eben, zu begründen und tendiert damit selbst zu der idealistischen Seite der dritten Antinomie, in der man annimmt, völlig frei, ich zitiere Kant, völlig frei und ohne den notwendigen bestimmenden Einfluss von Natursachen, das Ereignis eines schlechten ersten Anfangs einer Reihe von Erscheinungen bewirken zu können. Eine Implikation dieser Konzeption ist, weil unsere gesamte empirische Existenz mit dem Rest des Erfahrungskontinuums immer verbunden ist, in einer Welt erschafft jede intelligible Tat die gesamte empirische Welt gleich mit. Und die Geschichte und was sie wollen. Kant hat diese theologisch-dogmatische Argumentationslinie meines Erachtens in der reiferen praktischen Philosophie nach der ersten Kritik zugunsten einer, wie ich sie nennen möchte, säkularen Argumentationslinie aufgegeben, die ohne Superereignis eines ersten Anfangs auskommt. Heidegger, also in Bezug auf praktische Freiheit. Heidegger aber setzt genau hier zum Angriff an. Das Faktum der Vernunft aus der zweiten Kritik, wird zur Tatsächlichkeit eines sich selbst wollenden Willens uminterpretiert. Die Wirklichkeit des Wollens ist nur im Wollen dieser Wirklichkeit. Darin erfahren wir das Faktum, dass reine Vernunft für sich allein praktisch ist. Das heißt, dass der reine Wille als Wesen des Willens, als Bestimmungsgrund desselben sich meldet. Schon 20 Seiten zuvor hat der Heidegger in direkter Anlehnung der bekannten Stelle aus der Grundlegung der Metaphysik der Sitten eine solche voluntaristische Wolte geschlagen. Dort lesen wir, erstmal zitiert er Kant aus dem ersten Abschnitt der Grundlegung, es ist überall nichts in der Welt, ja überhaupt auch außerhalb derselben zu denken möglich, was ohne Einschränkung für gut könnte gehalten werden, als allein ein guter Wille. Und Heidegger, ein guter Wille ist qua Wille, das heißt, sofern er nur das Wollen will und so eigentlich nur will, schlechthin gut. So haben wir jetzt das Wesen einer rein praktischen Vernunft als reinen Willen herausgestellt. Kurzum, Heidegger legt Kants praktische Vernunft Nietzsches Willen zur Macht in den Mund und löscht im selben Zug das Faktum der sittlichen Vernunft aus. Während der Wille bei Kant nur dann rein ist, wenn er gut, das heißt als Ausdruck des kategorischen Imperativs ist, was immer dazugehört, das kann man nicht einfach weglassen, ist er bei Heidegger rein, weil er nichts anderes als sich selbst will. Also dass ein guter Wille qua Wille, das heißt sofern er nur das Wollen will und so eigentlich nur will, schlechthin gut sei, ist als Kant-Auslegung, aber auch, ich meine, sachlich falsch. Ein guter Wille ist nur dann gut, wenn er vom sittlich informierten Bewusstsein begleitet wird, dass ein spezifischer Willensakt dem kategorischen Imperativ entspricht. Bereits in seiner Zeit hieß es bekanntlich, dass der Ruf des Gewissens nichts sagt. Das praktische Ereignis eines guten Willens als Faktum der Vernunft besteht bei Kant dagegen eben darin, dass die logische Form des kategorischen Imperativs den begrifflichen Inhalt hat, dass der Wille gerade nicht das eigentliche Gesetz ist, sondern dass es ein besseres Argument als den Willen selbst gibt, sozusagen. Mit Habermas gesagt, mit der zwanglose Zwang des besseren praktischen Arguments in Form des kategorischen Imperativs. Dieses ist das bessere Argument deshalb, weil die Vernunft sich nur als rationale Instanz konstituieren kann, wenn sie nicht instrumentell pragmatische Imperative zu Maxim macht, also das, was man eben gerade selber am liebsten mag, und Heidegger hat da eigentümliche Vorlieben, sondern der kategorische Imperativ ist die rational einholbare Begründung dafür, dass ich Anlass habe, mich als freien Akteur zu denken, der Achtung verdient, eine Würde hat und als moralische Person Selbstzweck ist. Dieses Bewusstsein der eigenen Autonomie ist das Faktum der Vernunft, nicht die Tatsächlichkeit eines reinen Willens, der anders als bei Kant, zumindest in dieser Lesart einer säkulären Argumentationslinie bei Heidegger, zunächst leer läuft und dann mit allerlei verrückten Dingen gefüllt wird, wie die schwarzen Hefte ab 1931 auf unheimliche Weise zeigen, ja sogar das Programm formulieren, nämlich Vernunft geschichtlich zu denken. Nur geschichtlich zu denken. Ich komme jetzt zum dritten und letzten Teil, zu den Pathologien des radikalen Denkens, natürlich nicht nur bei Heidegger. Ich möchte diese zweite von der ersten hyperbolischen abweichende Interpretationslinie Kants säkulare Minimalthese nennen. Säkular ist sie, weil sie ohne die Konstruktion eines proto-ontologischen Superereignisses einer intelligiblen Tat auskommt, eines ersten Anfangs, was dasselbe ist, oder eines intelligiblen Charakters, den man irgendwie annehmen kann, und so weiter. Zum Beispiel findet man Sätze wie in den schwarzen Heften, wo Heidegger so etwas wie einen intelligiblen Charakter annimmt, eines Weltjudentums, das die metaphysische Art von Menschentümlichkeit verkörpere, die schlechthin ungebunden die Entwurzelung alles Seinen aus dem Sein als weltgeschichtliche Aufgabe übernommen habe. Das sind solche für mich so proto-idealistische Figuren intelligibler Charakterzüge, die er als eine philosophisch adäquate Uminterpretation dessen versteht, was in dem Diskurs der Zeit eben zirkuliert. Gegen solche Wolten stellt die Minimalthese das rational und deskriptiv einholbare Bewusstsein sittlicher Gesinnung, das in der Zeit verwandelbar und folglich auch beschreibbar ist. Ihr Minimalismus besteht genauer darin, ich entfalte das jetzt kurz, um die Typologie klarzumachen, um sozusagen einen Interpretationsschlüssel zu haben für die eigentümliche Form der Heideggerschen Pathologie, wenn man so will. Also, ihr Minimalismus besteht genauer darin, keine ontologische Identifizierung von Natur und Freiheit zu unternehmen, die zu allerlei theoretischen Verrenkungen von Kant, der ersten Kritik über Fichte bis Sartre und wie man auch sieht, bei Heidegger geführt hat. Vor diesem Hintergrund ist es vielleicht gar nicht so unattraktiv, ein glücklicher Dualist zu sein, wenn dies heißt, Platz für Differenzen zu lassen, die man dann noch mit Geschichte, Freiheit, Natur und anderen Monismen, Seinsmonismen aufzulösen müssen glaubt. Kommen wir von diesen Zwischenüberlegungen zurück auf Heideggers Hauptthese, wonach Freiheit Naturkausalität begründe. Er unterstellt ja Kant, dass Kant den Begriff der Kausalität aus Freiheit übernimmt, sozusagen unbewusst, aus Versehen, unreflektiert von seinem naturalistischen Kausalitätsbegriff aus der ersten Kritik. Ontologisch ist diese These nicht haltbar, dass Naturkausalität in Freiheit gründet. Das ist eigentlich klar, wenn man damit meint, dass freie Akteure Kraft ihres Seinsverständnisses so etwas wie Naturkausalität in die Welt brächten, ja, die Welt als den Bereich der Naturkausalität irgendwie hervorbrächten. Um es etwas grob zu sagen, Äpfel fallen nach unten, daran ist beim besten Willen nichts zu ändern. Äußere Umstände und charakterliche Dispositionen sind nicht direkt zurechenbar, wohl aber die Haltung, also die Gesinnung, mit der wir diesen begegnen. Kant denkt die praktische Freiheit gerade nicht nach dem Muster der Naturkausalität, wie ihm Heidegger explizit und auch durch den Gang seiner Argumentation immer wieder unterstellt. Der kategorische Imperativ ist der grundlegende Widerspruch und die grundsätzliche Unterbrechung der raumzeitlichen Determination. Zu diesem Ergebnis kann Kant kommen, weil er diesen Dualismus eben nicht versucht, in einen Monismus zu überführen. Dem muss noch hinzugefügt werden, dass Kant, und das ist im Kern der konzeptuelle Behalt der säkularen Argumentationslinie der zweiten Kritik, Natur und Freiheit lediglich als analoge Konsequenzverhältnisse auffasst, die Kant nicht auf eine ontologisch davon unterschiedene Konsequenzregel bezieht. Man kann mit Kant das Verhältnis von Natur und Freiheit auch als ontologisch differenzielles Analogieverhältnis verstehen. Kausalität aus Freiheit verhält sich zur Willensbestimmung wie Kausalität der Natur zur Bestimmung der Naturerscheinung. Was beide verbindet, ist nur, dass subjektiv eine bestimmte Konsequenzlogik zum Zug kommt, die aber auf konträre Weise spezifiziert wird. Das heißt, Kant holt hier ein, was er bereits in der ersten Kritik durch die transzendentale Heterogenitätsthese, Sinnlichkeit und Begriff vereinigen sich, aber sie vermischen sich nicht, angenommen hatte. Es gibt keine gemeinsame Wurzel von Freiheit und Natur, sondern nur eine gemeinsame differenzielle Logik der Analogie, bei der wir von der allgemeinen Konsequenzregel, von Grund und Folge, Verhältnisgleichheit in verschiedene Richtungen konstituieren können. Dabei werden aber gerade keine ontologischen Identifikationen ontologisch unterschiedener Bereiche, Natur und Freiheit, und auch keine, wie beispielsweise Hegel in Glaube und Wissen, Aufhebung in eine ursprüngliche Einheit des Verstandes impliziert. Anders als Hegel wahrt Kant diese kritische Grenze, indem er keine ursprüngliche ontologische Einheit ansetzt, aus der diese transzendentale Differenz hervorgeht. Das Ding an sich ist bereits die Differenz zu den Erscheinungen und als solche gedacht. Aber genau diesen Kurzschluss, den Heidegger Kant gewissermaßen unterstellt und den Kant zugegebenermaßen in der ersten Kritik auch selbst noch unternimmt, nimmt Heidegger selbst rückhaltlos vor. Das Ergebnis einer solchen hyperbolischen Überbietung der Naturdetermination durch ein Superereignis der geschichtlich travestierten Freiheit ist die Ununterscheidbarkeit von Natur und Freiheit oder in einer klassischen Sprache gesprochen die misslungene Auflösung der skeptischen Äquipollenz zweier Ideen, die sich isosthenisch gegenseitig blockieren. Wie bereits Kant mit feinem Gespür für die Pathologien der Vernunft in der Dialektik der reinen Vernunft deutlich macht, führt die skeptische Unruhe, ja die Verzweiflung angesichts hin und her oszillierender Denkbewegung zwischen Ideen, die sich gegenseitig ausschließen und die trotzdem immer wieder aufeinander verweisen, nicht selten zur Ausflucht in dogmatische Setzungen. Bei diesen seien sie nun idealistisch oder naturalistisch ausgerichtet oder bei Heidegger irgendwie mit dem Begriff der Geschichte unentscheidbar dazwischen, in einer Konfusionszone, wie es halt im Gespräch von Morten Tanning gezeichnet wurde. Wie auch immer, diese Antinomie von Natur und Freiheit verlangt sozusagen immer nach der Gegenthese der eigenen Position. Und die Auflösung ist dann folgendermaßen, dass man versucht, die Gegenthese auf die eigene Position zu reduzieren. Also der dogmatische Idealist sagt, alles entspringt der Freiheit oder ist Geist. Der Naturalist hingegen reduziert alles auf Naturkausalität. Heidegger nun optiert für den ersten Ausweg aus der skeptischen Verzweiflung oder Unruhe, indem er im Rahmen seiner Metaphysik des Daseins unter dem Deckmantel der Geschichte einen dogmatischen Idealismus entwickelt, in dem alles auf das hyperbolische Ereignis eines ganz anderen Anfangs hinzielt. Kant verdanken wir die Einsicht, dass es sich hierbei um die Verirrung mit Vernunft zu rasen handelt, eine missliche Lage, wie Kant schreibt, im Streit der Fakultäten, das schreibt er der Theologischen Fakultät ins Stammbuch, mit Vernunft zu rasen, in eine Lage, in die man geraten kann, wenn man die Versinnlichung einer reinen Vernunftidee in die Vorstellung eines Gegenstandes der Sinne verwandelt. Wenn man also die eigentliche Geschichte plötzlich hier und jetzt da verortet, wie Heidegger es immer wieder tut zum Beispiel. Und Kant führt weiter fort, nur zu leicht verwandelt sich solcher Wahnsinn mit Vernunft zu rasen, bei der die Verrückung methodisch ist, von einer scheinbar harmlosen Schwärmerei in Terrorismus. Die Pathologie besteht dann darin, philosophische Gründe für Überzeugungen zu suchen, für die es keine philosophischen Gründe gibt. Heidegger ist hier in bester Gesellschaft, man denke an Fichtes Reden an die deutsche Nation, an Hegels christlichen Chauvinismus, an Marxens Eschatologie der Revolution, an Sartres Schwäche für den Stalinismus oder Badiou's erklärte Maoismus, um nur einige wenige zu nennen, die allesamt mit hyperbolischen Ereignisfiguren implizit oder explizit arbeiten. Wollte man diese in einer Typologie des radikalen Denkens, dem es auf je unterschiedliche Weise um die totale Herrschaft des Seins geht, einordnen, könnte man sagen, was unsere Radikalen links wie rechts verbindet, ist die Hoffnung auf ein Superereignis, zu dem die Philosophie einen Beitrag leistet und durch das alles, aber wirklich alles anders wird. Und dass der Zweck in diesem Fall zumindest die Mittel heiligt. Aber das tut er niemals, wenn die Würde des Menschen auf dem Spiel steht.